12:22. Das Inforadio-Gespräch am Wochenende mit Sabina Mattei.
Diese Woche hat die mutmaßliche nächste Bundesregierung ihre Koalitionsvereinbarung vorgestellt. Gerade mal 8 Wochen brauchten die 3 Bündnispartner in Spe, um sich auf das Programm zu einigen, das sie in den nächsten 4 Jahren umsetzen wollen. Auch im Ausland hat man darauf gewartet, mit besonderem Interesse vielleicht beim wichtigsten Partner in Washington, D.C. Zu Gast bei 12:22 ist deshalb Thomas Kleine-Brockhoff vom German Marshall Fund of the United States. Guten Tag, Herr Kleine-Brockhoff.
Guten Tag.
Als Vizepräsident und Direktor des Berliner Büros des German Marshall Fund werden Sie sicher oft gebeten, den Deutschen die USA zu erklären. Aber jetzt wollen wir es mal andersrum machen. Was sagen Sie den Amerikanern? Worauf müssen die sich mit der Regierung Scholz einrichten?
Die Amerikaner haben erstmal eine große Bewunderung für Angela Merkel, jedenfalls alles, was in der Mitte und links der Mitte sich versammelt. Und das ist immerhin dann doch eine Mehrheit der Amerikaner. Und deswegen ist die Sorge groß, dass eben mit Angela Merkel dieser europäische Pol verloren geht. Andererseits gibt es Kritik auch an der deutschen Politik, die sich besonders auf die Frage bezieht, ob die Bundesrepublik eine aktivere, auch robustere Außenpolitik in einem sich verändernden Welt gestalten werde und wann sie das zu tun gedenke. Und das ist die wesentliche Frage und die würde ich deshalb anhand dieses Koalitionsvertrages so beantworten, dass diese Vereinbarung in ein Dokument außenpolitischer Kontinuität ist, mit einigen Nuancenveränderungen und Tonveränderungen und einigen bemerkenswerten Commitments, also Selbstverpflichtungen, dass man aber, wenn man die Erwartung hat, dass sich die bundesdeutsche Politik in einem stärkeren Hakenschlag nach 16 Jahren Angela Merkel in eine andere, in eine auch robustere Welt bewegen würde, dann ist man über diesen Koalitionsvertrag in seinem außenpolitischen Teil vielleicht nicht enttäuscht, aber doch bleibt er hinter den Erwartungen zurück. Als Deutscher kann ich das nicht sagen, aber ich würde vermuten, dass amerikanische Gesprächspartner das so sehen können.
Also einerseits wird Angela Merkel in den USA schmerzlich vermisst werden. Andererseits hätte man sich schon einen Bruch mit ihrer Politik erwartet.
Naja, also man schätzt ihre Stabilität, ihre Verhandlungsfähigkeit, ihre Fähigkeit, Europa zusammenzuhalten, ihren sagen, multilateralen und westlichen Ausrichtung, wünscht sich aber im Grunde, dass es mit dieser Politik dann auch noch ein bisschen mehr gemacht wird, ein bisschen mehr Engagement gezeigt wird, ein bisschen mehr strategisches Denken einkehrt, ein bisschen mehr Hinwendung auf die Konfliktherde der Welt und die Zurückhaltung Deutschlands in vielen Fragen wird kritisch befragt, die auch als ein Ausbüchsen empfunden wird, also ein Ausbüchsen aus Verantwortung, ein Ausbüchsen aus gemeinsamer Verteidigung. Und dieser Koalitionsvertrag ist in Hinsicht auf die materiellen Verpflichtungen bemerkenswert, in Hinblick auf die auf strategische Veränderungen eher ein Dokument der Kontinuität mit Nuancen.
Was interessiert Washington denn vor allem an so einer Koalitionsvereinbarung?
Sie erwarten, und wie jeder, der ein bisschen sich mit Verteidigungspolitik beschäftigt, sagen wir zu Recht, eine faire Lastenteilung. Und diese hat die Bundesrepublik in den letzten Jahren nicht geleistet. Und diese Koalitionsvereinbarung nennt zum ersten Mal und verpflichtet sich zum ersten Mal konkret auf die Erfüllung der NATO-Planungsziele im vorgesehenen Zeitrahmen. Und das 2%-Ziel taucht, wenn auch leicht verkleistert, zusammengefasst mit entwicklungspolitischen und außenpolitischen Kosten als ein sogenanntes 3%-Ziel, taucht in diesem Koalitionsvertrag als eine Verpflichtung auf. Und das ist ein Schritt nach vorne, dass diese neue Bundesregierung die von der Bundesrepublik eingegangenen Verpflichtungen anerkennt und fortführen will und sie auch finanzieren will. Darauf wird man natürlich in Washington achten. Ein zweiter Punkt ist das Verhältnis zu Russland. Im amerikanischen Kongress insbesondere, weniger in der neuen Biden-Administration, herrscht eine über Parteigrenzen weit hinausgehende Kritik an der Pipeline Nord Stream 2. Hier ist für die Amerikaner, glaube ich, wesentlich zu sehen, dass die in dieser neuen Bundesregierung zumindest eine dieses Projekt umstritten ist. Anders als in der letzten, in der es einzelne Pockets, einzelne Einzelelemente von Streit gab. Hier ist ganz evident, dass das Ziel, aus Gas auszusteigen, ein Teil der grünen Agenda dieses Vertrages ist. Und das kann man natürlich übersetzen, auch in Nord Stream 2. Das ist eine mittel- und langfristige Zukunft für dieses Projekt, schon aus umweltpolitischen Gründen schwer denkbar ist. Auch, dass die an den Schalthebeln der Regulation dieses Projekts, sowohl direkt wie indirekt, Gegner dieses Projekt sitzen werden. Das alles wird man wahrnehmen. Das sind außenpolitische Messlatten und Marker, wie sich die Bundesrepublik aufstellen wird. Und der dritte Punkt ist die nukleare Teilhabe. Die Bundesrepublik muss sich bald entscheiden, ob und wie sie die Trägerflugzeuge für die Kurzstreckenwaffen, die der Kern der nuklearen Teilhabe sind, erneuert. Dieses ist innerhalb der Koalitionsverhandlungen ein wesentlicher Streitpunkt gewesen und wesentlicher Diskussionspunkt. In dem nun veröffentlichten Dokument merkt man, dass man dort in der Wurstfabrik war und dort unterschiedliche sozusagen Ansichten sich versucht haben zu harmonisieren. Allerdings ist völlig klar darin, dass die Formulierung, dass solange die NATO eine nukleare Abschreckungsallianz ist, man auch an der nuklearen Planung und sich beteiligen will und auch eine Abschreckung glaubhaft gewährleisten will. Das ist eine Formulierung, die geht zurück auf Barack Obama und versucht, das Ziel Global Zero, das sich ebenfalls im Koalitionsvertrag findet, also die Abschaffung aller Nuklearwaffen, zu verbinden mit der gegenwärtigen Realität, dass dieses für den Moment und für die nächsten Jahre vermutlich nicht stattfinden wird, angesichts der Tatsache, dass andere um uns herum nuklear aufrüsten und nicht nuklear abrüsten.
Sie hören 1222 mit Thomas Kleine-Brockhoff vom German Marshall Fund. Zum Personaltableau. Die Regierungsmannschaft ist jetzt noch nicht vollständig bekannt, aber der nächste Kanzler heißt auf jeden Fall Olaf Scholz. Ist er eine bekannte Größe in Washington?
Er ist insofern eine bekannte Größe, als er natürlich regelmäßig Teil der IWF-Tagungen des Internationalen Währungsfonds und damit des ganzen internationalen Zirkels ist im Rahmen der Finanzminister, auch als Partner für die Frage von globaler Mindestbesteuerung. Das heißt, er ist in G7, G20 und Währungsfondsfragen eine Größe, aber natürlich nicht im breiteren Spektrum der Außen- und Sicherheitspolitik. Aber da ist der Schritt dann eben auch nicht so riesig groß.
Die Außenministerin wird aller Voraussicht nach Annalena Baerbock. Kennt man die in den USA?
Man kennt sie nicht oder nur in Spezialistenzirkeln. Allerdings richtet sich besonders aus dem beiden demokratischen Spektrum einige Hoffnung auf sie.
Welche?
Sie ist jemand, den man mit den gegenwärtigen Zielen demokratisch-liberaler Außenpolitik besser in Verbindung bringen kann. Sowohl was ihre besonders in den Debatten um die der Kanzlerkandidaten geäußerten Präferenzen für Demokratie, eine größere, stärkere Verbindung und Allianzverbindung von Demokratien rund um ein menschenrechtliches Wertegerüst herum betrifft. Ihre Distanz, die sie mehrfach geäußert auf Basis menschenrechtlicher Grundlagen gegenüber China und Russland, also Autokratien, das hören besonders jene, die sich mit Europa beschäftigen, rund um die und innerhalb der Biden-Administration gerne und findet auch sogar in der Republikanischen Partei einen Echoraum. Die Frage ist eben, und die stellt man in Washington, inwiefern nur zu sagen, dass Aspirationen sind, eine Rhetorik, ein Möchtegern, und inwiefern das mit Mitteln und Aktivitäten unterlegt wird. Und das kann man ab demnächst dann auch beobachten, wenn Frau Baerbock im Außenministerium ist.
Aber ist das eigentlich, spielt es eigentlich eine Rolle, wer das Auswärtige Amt führt? Wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, unter den verschiedenen Regierungen Merkel, dass es die Kanzlerin war.
Ja, das ist der Fall, wenn man 16 Jahre im Amt ist. Natürlich hat die Kanzlerschaft eine verfassungsmäßige Richtlinienkompetenz und die Regierungschef anderer Nationen wollen sie mit dem deutschen Kanzler oder der deutschen Kanzlerin treffen. Dort finden die Gipfel statt. Aber natürlich ist, bleibt das Außenministerium essentiell, besonders bei der Entwicklung von Politik. Das Kanzleramt ist viel zu klein, es sind viel zu wenig Leute. Daraus kann man nicht die Politik gestalten. Man kann sie vor allem nicht implementieren. Also es braucht immer eine Koordination zwischen der Nummer 1 und einem ganzen außenministeriellen Apparat. Das hat man bei der Libyen-Konferenz gut gesehen. Das kann die Kanzlerin kann das zusammenführen, aber sie kann nicht die Politik dahinter gestalten. Man sollte davon ausgehen, dass Kanzleramt und Außenministerium nicht irgendwie zwei verschiedene Regierungen sind, nur weil dort zwei verschiedene Parteien repräsentiert sind. Ziel muss sein, dieses in größerer Harmonie zusammenzuführen. Und das wird auch dem Außenministerium Hebelkraft geben, besonders im Hinblick auf neue Themen wie Klimaaußenpolitik, Umgang mit China. Ich glaube, darin wird dieses Außenministerium eine erhebliche Rolle spielen.
Wie die Ampel ihre Außenpolitik gestalten will, das legt sie erst in Punkt 7 dieses Koalitionsvertrages dar. Ist das, was da steht, die versprochene Außenpolitik aus einem Guss?
Also den Außenpolitikern ist natürlich aufgefallen, dass wir da 22 Arbeitsgruppen hatten und die alles Mögliche bis ins Detail und im Klein-Klein verhandelten. Aber drei Ministerien, das Außen-, das Verteidigungsministerium und die wirtschaftliche Zusammenarbeit, in einer Box verhandelt worden sind. Und es ist den Außenpolitikern auch aufgefallen, dass in Zeiten großer globaler Machtverschiebungen und steigender Friktionen die Außen- und Sicherheitspolitik im Wahlkampf praktisch keine Rolle gespielt hat, in den Debatten nicht. Und dieses hat sich in der Gliederung wiedergespiegelt. Ich kann aber nicht sagen, dass es sich jetzt so in den Inhalten widerspiegelt, denn das, was ich auf den 10 Seiten dort lese, ist durchaus substanziell und in seinen Nuancenverschiebungen durchaus relevant.
Sie haben ja bereits darauf hingewiesen, dass Annalena Baerbock Akzente gesetzt hat, kritische auch gegenüber autoritären Staaten. Aber die Bestandsaufnahme ist das eine. Was sind die Konsequenzen? Traut die Ampel sich zu, die Bürger und Bürgerinnen mit der Wirklichkeit einer raueren Welt zu konfrontieren?
Die Bürger verstehen das ja selber. Wir verstehen, die wir alle uns in der Welt umgucken und die wir Zeitungen lesen, wissen doch genau, dass um uns rum nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern dass dort Konflikte sich verschärfen und dass es einen Systemwettbewerb gibt, vielleicht eine heraufziehenden, viel polarisierteren Systemwettbewerb. Der wird vielleicht nicht aussehen wie ein kalter Krieg, jedenfalls sollten wir das vermeiden wollen. Aber das tut ja Xi Jinping selber. Man braucht ihm ja nur zuhören und die Bundesbürger, die hören zu. Und das zeigen auch die Umfragen. Das heißt also, man muss nicht so tun, als würden wir alle im Wolkenkuckucksheim leben und uns allen sei nicht die Realität der Welt zuzumuten. Die mutet sich schon selber zu. Und deswegen kann ich denen die Außenpolitik nur zurufen, nur zu. Die Welt verändert sich. Wir brauchen deutsche Strategie. Und diese Koalitionsvereinbarung sieht ja nun auch vor, eine nationale Sicherheitsstrategie nach dem ersten Jahr ihrer Amtszeit vorzulegen. Auch wenn sie die Idee eines Nationalen Sicherheitsrates nicht aufgegriffen hat, so bedeutet das nicht, dass man nicht dieses Dokument vorlegen will. Und das ist aus meiner Sicht eine vernünftige Übung darin, sich auf veränderte Rahmenbedingungen einzustellen, Begrifflichkeiten dafür zu finden, Prioritäten zu formulieren und den Regierungsapparat darauf einzustellen. Das halte ich für eine der positiven Elemente des außenpolitischen Teils dieser Vereinbarung.
Die nächste Außenministerin, mutmaßlich nächste Außenministerin, hat aber auch davon gesprochen, dass die Klimapolitik, dass im Grunde jeder Politikbereich, auch die Außenpolitik, durch das Prisma der klimapolitischen Erforderungen gesehen wird. Welchen Sinn kann man darin erkennen?
Wenn wir uns die Welt angucken und der größte Verursacher von Erderwärmung ist China. Das bedeutet, dass wir irgendwie mit China zusammenarbeiten müssen, um Klimafolgen und Klimaerwärmung so zu reduzieren, dass es für uns tragbar wird. Machen wir das in einem kooperativen, machen wir das in einem kompetitiven Rahmen? Kann man die Frage von Klimaschutz aus dem Wettbewerb isolieren und so als globale öffentliche Gut Klima bezeichnen und sagen, wir können uns über alles Mögliche streiten, aber über Klima einigen wir uns. Die Amerikaner und die Chinesen haben das gerade versucht, rund um Glasgow eine eigene Vereinbarung vorzulegen. Das ist die zweite dieser Art, nachdem vor dem Pariser Abkommen schon mal sowas versucht geworden ist und das im Grunde den Weg geebnet hat zur Pariser Vereinbarung. Man kann sich aber auch vorstellen, dass dies ein eher kompetitiver Prozess sein wird, wo man sagen wird, die CO2-Einsparungen der Zukunft werden abhängig von den wesentlichen Technologien der Zukunft. Und da ist es wichtig, dass die im Westen erfunden werden und nicht unbedingt in China. Und deswegen wird auch Klimaschutz in einen kompetitiven Bereich reinfallen. Lange Rede, kurzer Sinn. Dieses ist ein Kernelement zukünftiger Außenpolitik, ob man will oder nicht, weil er mit China zu tun hatten wird und am Ende nicht nur mit China, sondern mit diversen Ländern, die andere Systeme haben und die nicht sich einfach einlassen werden auf die gleiche Denkungsweise und Systematik.
Damit spielen Sie aber ja auch an auf diese wertebasierte Außenpolitik, von der in dem Dokument, in dem Koalitionsvertrag auch die Rede ist. Eine wertebasierte Außenpolitik, während der Rest der Welt aber wieder harte Interessenpolitik austrägt und macht. Ist das wirklich noch zeitgemäß?
Also wir wollen das ja nicht verabschieden von unseren Werten. Die Frage ist, ob man sie zum Markte trägt und ob man sie versucht, anderen beizupoolen. Das ist die Frage, um die es hier geht. Dass demokratische Länder auf einem Normengerüst basieren, die wichtigste, die Menschenrechte, das ist unstrittig. Die Frage ist, wiefern man sie vor sich herträgt und inwiefern man das Wohlverhalten anderer im menschenrechtlichen Sinne zum Maßstab des eigenen Verhältnisses dazu macht. Und das wird natürlich in einer Welt, in der es keine liberale Hegemonie, keine amerikanische Dominanz mehr in gleichem Maße gibt, wie es sie vor 15 Jahren gibt, zunehmend schwerer. Und deswegen ist die Frage, wie viel Realismus und wie viel Zurückhaltung gepaart ist mit dem Bestehen auf einem Normengerüst. Und das wird auch die Frage für Frau Baerbock sein, wie stark sie es vor sich herträgt. Der Koalitionsvertrag im Übrigen unterscheidet dort, wie ich finde, auch sinnvollerweise zwischen dem globalen Anspruch von Demokratien auf menschenrechtlicher Basis, einer Wertebasis zu operieren, und der Europäischen Union, in der man ganz andere Selbstverpflichtungen zur Demokratie hat. Und deswegen ist der Koalitionsvertrag, wie ich finde, gerechtfertigterweise, macht dort einen Unterschied den Instrumenten der Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union zum Durchbruch zu verhelfen und dem, was außerhalb der Europäischen Union passiert. Hier ist auch ein bemerkenswerter Teil dieses Koalitionsvertrages, weil er ein bisschen falkenhaft ist. Also kann man sagen, verabschiedet sich der Vertrag ein wenig von dem, was Angela Merkel präferiert hat, die einfach die Mediatorin von Konflikten, die sehr zurückhaltend gewesen ist gegenüber Rechtsstaatsfragen, gegenüber Polen und Ungarn. Diese Vereinbarung ist da sehr entschieden und sehr klar.
Sie hören 1222 mit Thomas Kleine-Brockhoff vom German Marshall Fund. Herr Kleine-Brockhoff, Sie haben schon gesagt, in Washington wird man vermutlich mit Erleichterung aufnehmen, dass keine Absage an die nukleare Teilhabe in dieser Koalitionsvereinbarung steht. Sie haben auch davon gesprochen, dass es ein Bekenntnis zur NATO gibt, aber es gibt kein echtes Bekenntnis zu diesem 2%-Ziel bei der Verteidigung, sprich 2% der Wirtschaftsleistung dem Verteidigungshaushalt zu widmen. Stattdessen 3% für Entwicklung, Auswärtiges und Verteidigung. Das ist ja doch schon eine Verwässerung. Also warum sollte man sich darüber ausgerechnet in Washington oder bei der NATO freuen?
Das sehe ich anders. Wenn man den Paragraphen sich anguckt, dann sieht man in der Tat das sogenannte 3%-Ziel. Das geht zurück auf eine Idee, die der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger mal vorgetragen hat und die auch eigentlich hineinpasst, gerade in eine deutsche Außenpolitik, weil sie den vernetzten Ansatz zur Grundlage hat, nämlich das Zusammenspiel der Instrumente der deutschen Politik, sowohl der entwicklungspolitischen wie der außenpolitischen wie der sicherheitspolitischen. Und darin mag vielleicht sogar ein Vorteil liegen, dass man alle drei Fachpolitiken in einer Arbeitsgruppe zusammengeführt hat, denn das hat vielleicht ermöglicht, dass man die auch, was ihre Finanzierung betrifft, zusammenfasst. Nun könnte man natürlich sagen, das ist eine Verwässerung, weil dann könnte man ja 2% Entwicklungspolitik machen, 0,3% Diplomatie und sagen wir mal 0,7% Verteidigungsausgaben. Ich fantasiere diese Zahlen jetzt hier. Das wird aber ein paar Zeilen unterhalb ausgeschlossen, weil sich nämlich die Koalitionsvereinbarung auf die sogenannten NATO-Fähigkeitsziele bezieht, die man in enger Abstimmung mit unseren Partnern erfüllen und entsprechend investieren will. Und ich zitiere diesen Satz. Wenn man sich diese NATO-Ziele anguckt, zu denen sich die Bundesrepublik im Übrigen auch verpflichtet hat, dann kommt man auf diese 2%, dann kann man nicht diese Umgestaltung. Ich glaube, hier ist ein kunstvoller Versuch unternommen worden, Probleme zu lösen, indem man sie umbenennt. Das 2%-Ziel ist hier nicht drin, aber es ist gemeint.
Diese nächste Bundesregierung will ja auch eine Enquete-Kommission einrichten, um den gesamten Afghanistan-Einsatz, also vermutlich nicht nur den militärischen Teil, aufzuarbeiten. Wie wird so etwas in den USA gesehen?
Ich war kürzlich in den USA und ich hatte den Eindruck, der Afghanistan-Einsatz war irgendwann im vergangenen Jahrhundert. Natürlich kann man sich mit Spezialisten darüber unterhalten, aber die wesentlichen Fragen heißen andere. Man ist derart froh über die Abwicklung nach 20 Jahren, dass ich glaube, dass es in Amerika zu einer solchen Aufarbeitung nicht kommen wird. Es kommt hier ja auch vor allem dazu, weil es einen Regierungswechsel gibt und inwiefern sich die nun den Bundeskanzler stellende SPD, die zuvor das Außenministerium geführt hat, in der wesentliche Elemente dieses vernetzten Ansatzes geführt worden sind, die dann auch das Verteidigungsministerium führen wird, auf eine anklagende und wirklich tief in die Fehlersuche hineingehende Diskussion einlassen wird, die auch ihr eigenes Personal in Frage stellen wird, das möchte ich erst noch erleben.
Gibt es in diesem Dokument, in diesem Koalitionsvertrag, dem Entwurf dazu, gibt es da eigentlich auffällige außenpolitische Leerstellen, Fragen, die das Papier offen lässt oder gar nicht erst anschneidet aus Ihrer Sicht?
Nein, ich finde, dass es eigentlich einen relativ umfassenden Versuch unternimmt. Ich weiß ja auch nicht, inwiefern, was man von einem solchen Papier außenpolitisch erwarten darf. Hier werden philosophische Fragen werden dort mit behandelt, aber wir sind ja nicht im Gesetzgebungsverfahren in der Außenpolitik. Das heißt also, dass man hier keine Pläne machen kann in gleicher Weise, wie man sie im innenpolitischen Teil machen will. Hier sind philosophische Grundlagen werden hier genannt. Wenn Sie zum Beispiel den europapolitischen Teil anschauen, dann ist der aus meiner Sicht nicht unvollständig, aber widersprüchlich. Er setzt sich für einen europäischen Bundesstaat ein, aber nennt keine der Instrumente, die den Bundesstaat herbeiführen würden, weil nämlich die Bundesrepublik da nicht an Bord ist oder Teile dieser Koalition damit nicht an Bord sind. Also ich würde eher die Widersprüchlichkeiten als die Abwesenheiten in diesen Koalitionsvereinbarungen suchen wollen.
2018 widmeten Union und SPD das Kapitel 1 ihrer Koalitionsvereinbarung Europa. Die Ampel schiebt Europa ans Ende, eben auch in dieses Kapitel 7. Liegt das einfach an den geänderten Zeiten oder daran, dass Europa doch nicht mehr so wichtig ist?
Das ist, glaube ich, ganz umgekehrt zu sehen. In diesem Europakapitel sind einige substanzielle Fragen drin, besonders die Menschenrechtsfragen und die allgemeine Zielführung, die sehr kontrovers sein wird, dass die Bundesrepublik sich auf einen föderalen Bundesstaat Europa bewegen wird. Das wird in Europa, suchen Sie mal die Unterstützer dafür, da werden Sie nicht mehr Frankreich finden. Das ist eigentlich eine sehr relativ exklusive Vorstellung, die hier entwickelt wird. Und die Bundesrepublik müsste dann schon auch klar machen, auf welchem Wege sie dahin zu kommen gedenkt, angesichts der Skepsis, die es rund um uns herum und der spalterischen Kraft, die diese Idee rund um uns herum entwickelt. Im vorangegangenen Koalitionsvertrag, um auf Ihre Frage zurückzukommen, war ja das Europakapitel das Martin-Schulz-Kapitel. Es wurde vorangestellt, des Kandidaten wegen. Es ist dann aber, hat sich im Grunde, ist es nicht weiter verfolgt worden, angesichts des Abdankens des Kandidaten auch. Hier ist es umgekehrt. Hier hat man eine sehr hochtönende, eurooptimistische, auch der Begriff der europäischen Souveränität taucht auf, wenn auch wiederum in widersprüchlicher Weise. Auch hier scheint man sich nicht gänzlich einig geworden zu sein, weil es mit der Bereitschaft zur Souveränitätsübergabe ja nicht so weit her ist, im Übrigen auch nicht in der Bundesrepublik. Also man will souveränär werden, wie es im Dokument heißt, will aber keine Instrumente der Souveränitätsübertragung. Diesen Widerspruch müsste man mir auch erklären.
Widersprüchlichkeiten noch und nöcher. Sie haben gesagt, mehr Widersprüche als Leerstellen. Aber die Pipeline Nord Stream 2, die Sie vorhin schon erwähnt haben, großer Streitpunkt zwischen den USA und Deutschland, die wird nicht expressis verbis erwähnt. Ist der Streit mit den USA denn erledigt?
Nein, das ist er nicht, aber der Streit innerhalb dieser Koalition ist auch nicht erledigt, denn die SPD ist für diese Pipeline und manche sogar sehr entschieden dafür, wenn man die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern sich anschaut, während es in den Grünen und in der FDP, aber in den Grünen noch mehr, heftige Kritik an diesem Projekt gibt. Und man kann sich ja vorstellen, dass man sich in dieser Koalition darauf nicht hat einigen können. Deswegen ist es aber trotzdem keine Leerstelle geworden. Ich habe ja eben kurz erwähnt, dass dort ein Ziel des Verzichts auf Gas vorkommt. Das muss ja nun Konsequenzen haben über die in der mittleren Sicht auf die Gasversorgung der Bundesrepublik und damit auch womöglich auf diese Pipeline. Und auch die Tatsache, dass diese Pipeline noch keine Betriebserlaubnis hat und diese Betriebserlaubnis erst kommen wird, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt würden, wie gerade zuletzt erst wieder festgestellt worden wird, ist deshalb wichtig, weil nun ein grüner Wirtschaftsminister diese Prüfaufgabe haben wird.
12.22, diesmal mit Thomas Kleine-Brockhoff vom German Marshall Fund. Mal weg von diesem Koalitionspapier, Koalitionsvertrag, das Sie auch so als philosophische Sammlung philosophischer Überlegungen gerade genannt haben. Vor welchen außenpolitischen Herausforderungen steht Deutschland in den nächsten Jahren denn de facto?
Wenn man sich den berühmten Satz von Volker Rühe anguckt aus dem Jahre 1992, der gesagt hat, Deutschland ist umzingelt von Freunden. So war das die deutsche Version des Satzes von Francis Fukuyama vom Ende der Geschichte. Dass wir umgeben von Freunden in einer Art europäischem Friedensgebilde, geopolitischen Schlaraffenland leben, in dem es keine Konflikte gibt. Und in dem die europäische, die eigentlich die westliche Normen- und Wertewelt ist, die Welt zunehmend dominieren wird. Diese Vorstellung ist an ihr Ende gekommen. Wir haben viele Jahre, in denen Freedom House und andere beobachten, dass wir eine demokratische Rezession haben und immer weniger Länder haben, die man als volle Demokratien bezeichnen kann. Sich auf dieses Umfeld einzustellen und zur Kenntnis zu nehmen, dass es autoritäre Groß- und Supermächte gibt, die Regulierungs- und Machtansprüche haben, die uns beschäftigen, beeinflussen oder bedrohen. Dort einen Weg zu finden, damit umzugehen und damit so umzugehen, dass daraus nicht eine Konfrontation wird, sondern ein Management von Konfliktlinien, die unsere Sicherheit, aber auch unseren Wohlstand bedrohen. Dieses Management und diese Suche nach einem Weg ist die wesentliche Herausforderung dieser neuen Bundesregierung, ihres Kanzlers und ihrer Außenministerin. Dazu sind die Grundvoraussetzungen meiner Ansicht nach dafür, die Grundlage zu legen, dass Amerika in Europa engagiert bleibt und dieses als Voraussetzung dazu zu sehen, die Europäische Union zusammenzuhalten und Deutschland dem Mediator in der Mitte. Diese Rolle fällt uns, ob wir wollen oder nicht, zu, diese Rolle zu stabilisieren. Ich selber würde nicht so weit gehen wie der Koalitionsvertrag und dort einen europäischen Bundesstaat anstreben wollen. Mir würde das Zusammenbleiben unter den vergrößerten Fliehkräften und weitere Integrationsschritte, die man konkret benennen könnte, auch Koordinationsschritte, würde das völlig ausreichen, um uns zu wappnen für eine Welt, in der die Winde stärker und rauer sind.
Wenn Sie von autoritären Großmächten sprechen, der Elefant im Raum ist dann China. Und die wohl wichtigste außenpolitische Frage, Amerika oder China. Wie sollte sich die nächste Bundesregierung orientieren? Also kann sie denn in einem Konflikt zwischen den USA und China überhaupt neutral bleiben?
Nein. Die Frage, die oft gestellt wird, ist, dass man diese Frage nicht stellen soll. Nämlich fordert nicht von uns, dass wir uns entscheiden müssen zwischen den USA und China. Und das finden viele in Berlin wie eine Belästigung. Aber es ist eine unvermeidbare Frage angesichts der Tatsache, wohin Xi Jinping China führt. Manche fürchten sich vor dem Decoupling. Xi Jinping betreibt längst das Decoupling. Es wird ja nicht aus Amerika betrieben, es wurde darüber in Amerika diskutiert, in China wird es gemacht. Das heißt also, wir stehen vor dieser Frage und man kann sich nicht einfach wegducken vor dieser Frage. Und die Frage ist nicht, wie man sie im Letzten beantwortet. Und auch die, denen diese Fragen, die nicht wollen, dass man ihnen diese Frage stellt, würden sie, wenn sie denn gestellt würde, am Ende natürlich eindeutig beantworten. Vielmehr ist wichtig, dass die Bundesrepublik sich nicht in Konflikte hineinziehen lässt, die nicht ihre sind, zum Beispiel militärische Konflikte. Und vielmehr ist wichtig, dass man eine Politik verfolgt, die zwar klar benennt, wo wir uns befinden, auf welcher Wertegrundlage, auf welcher Interessengrundlage wir uns befinden, aber doch die Rahmenbedingungen so setzt, dass die Bundesrepublik, die am anderen Ende der Welt ist, nicht unbedingt an der Vorfront dieser Auseinandersetzung, auch dieser Systemauseinandersetzung sind. Wir haben eben auch ein paar andere Interessen, die wir auch weiterhin wahrnehmen wollen. Und dazu darf man auch gerne sagen, dass dies auch wirtschaftliche Interessen sind, die dem Wohlstand dieses Landes dienen. Also kurzum, anders als andere, die sagen würden, man darf man diese Frage lieber nicht stellen, wir wollen uns da in der Mitte bewegen, würde ich eher sagen, wir können uns da gar nicht raushalten, müssen aber klar machen, dass wir bestimmte Interessen und Vorbehalte haben, die wir und Zurückhaltungen in dieser Frage üben werden, statt uns daraus zu ducken.
Sie haben vorhin gesagt, Deutschland müsse als Mediator vor allem im europäischen Rahmen tätig werden. Aber das geht ja darüber hinaus. Eigentlich müsste Deutschland Führung zeigen. Nun hat die designierte Präsidentin des German Marshall Fund, Heather Conley, ist neulich ziemlich hart ins Gericht gegangen mit der deutschen Außenpolitik. Die könne man kaum als Politik bezeichnen. Deutschland müsse jetzt eine klare Position beziehen. So oder so ähnlich hört man das ja von vielen und schon auch seit langem immer verbunden mit dieser Forderung nach Führung. Deutschland möge Führung übernehmen. Ist Deutschland mit einem Kanzler Olaf Scholz und mit dieser Ampelregierung geeignet oder für eine solche Führungsrolle richtig aufgestellt?
Christian Lindner hat einen interessanten Begriff benutzt. Der hat von einer dienenden Führung gesprochen. Ein Begriff, der aus einem Buch von Jan Techau stammt. Und das scheint mir ein wichtiger Begriff. Natürlich ist die Bundesrepublik viel zu klein, um zu führen. Und sie ist viel zu groß, um sich einfach nur einzuordnen. Und sie liegt viel zu mittig in Europa, um unilateral handeln zu können. Alle Aktivitäten, die diese Bundesrepublik entfaltet, hat Auswirkungen auf unsere vielen Nachbarn. Und deswegen scheint mir der Begriff der dienenden Führung eine wunderbare Beschreibung dieses Spannungsverhältnisses zu tun. Man kann nicht einfach nur der Mediator in der Mitte sein, sondern man muss schon irgendwo hinwollen. Aber man kann es nicht wollen ohne Ost und West, Nord und Süd. Und zwischen allen diesen Himmelsrichtungen gibt es kulturelle und politische Spannungen, was die Außenpolitik betrifft in Europa. Dort wird also ein ausgleichendes Element der Bundesrepublik immer notwendig sein, auch weil wir das größte dieser Länder sind, aber eben nicht groß genug, um zu sagen, mir nach. Und deswegen scheint mir dieser Begriff, die deutsche Mittellage, produziert eine politische Mittellage, in der sich die Bundesrepublik in den letzten Jahrzehnten wohlgefühlt hat und die auch eine gute Position ist für die Bundesrepublik.
Vielen Dank, Herr Kleine-Brockhoff.
Danke Ihnen.
Inforadio Podcast.